Liebe Geschwister, ich möchte beginnen mit zwei Versen aus dem Buche Jona, und zwar zunächst einmal mit Kapitel 2, Vers 11. Und Jahwe befahl dem Fischer, und er spie Jona an das Land aus. Das Land im hebräischen Eres ist auch oftmals die Bezeichnung für das Land Israel. Dort, wo er hergekommen ist und wo er dem Befehl zur Botschaft an Ninive entgangen ist und entwichen ist, genau an diesen Punkt wird er wieder zurückgeführt. Und dann heißt es in Kapitel 3, Vers 1, und das Wort Jahwes geschah zum zweiten Mal zu Jona, also mache dich auf, geh nach Ninive, der Großstadt, und rufe ihr die Botschaft aus, die ich dir sagen werde. Es ist immer gut, wenn ein Bote Gottes die Botschaft ausrichtet, die Gott ihm sagt. Paulus hat einmal gesagt, er wage nichts zu reden, außer dem, was Christus in ihm durch seinen Geist gewirkt hat. Das ist ein großes Wort und ein großes Ziel, das wir, die wir in der Verkündigung stehen, wohl nur mangelhaft erreichen. Und zu diesen Versen möchte ich noch einmal zitieren, was wir schon einmal kurz gehört haben, aus Sacharja 10, Vers 9 bis 12. Und ich will sie unter den Völkern aussehen, und in den fernen Ländern werden sie meiner gedenken. Das schauten wir im Vorbild in jenem Geworfenwerden des Jona in das Meer der Völker und in den Bauch des Fisches und in seinem Gebet im Bauche des Fisches. Und sie werden mit ihren Kindern leben und zurückkehren. Jona als Bild für Israel wurde wieder ausgespien an das Land. Wir könnten auch sagen, in den Sand des Ufers, des heiligen Landes, des Territoriums Gottes. Dann heißt es weiter in Sacharja 10, und ich werde sie zurückführen aus dem Lande Ägypten und sie sammeln aus Assyrien und sie in das Land Gilead und auf den Libanon bringen. In das Land, wie Jona. Und nicht wird genug Raum für sie gefunden werden. Und er, das heißt Ephraim, wird durch ein Meer der Angst ziehen. Und die Wellen im Meere schlagen und alle Tiefen des Stromes werden versiegen. Und ich werde sie stark machen in Jahwe und in seinem Namen werden sie wandeln. Ein ganzes Heilsprogramm, da Israel hineingeworfen wurde in das Exil im Meere der Völker, da Israel wieder zurückgebracht wurde in das Land Gottes, was wir ja heute schon erlebt haben, aber auch das weitere Programm, dass es stark wird in Jahwe und dass es dann auch seinen Missionsauftrag erfüllen kann. Jona wird ausgespien aus dem Meer der Völker und aus dem Meer der Angst an das Land und in den Sand am Meere, wo er dann liegt, sicherlich mit einer gegerbten Haut, die er davon getragen hat im Bauche des Fisches, so wie es in Hebräer 11, 12 heißt, darum sind auch von einem, und zwar einem Gestorbenen, Abraham, Nachkommen geboren worden, gleich wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Nach der Verweigerung und der Flucht steht nun Jona erneut vor dem Verkündigungsauftrag Gottes für Ninive, das heißt für ihn, für die feindlichen Nationen, für die Goyim. Gott hat zum zweiten Mal zu ihm gesprochen. Es ist ein zweites Reden Gottes. So so wie es auch eine erste und zweite Schöpfung gibt. Immer erst ein scheinbares Misslingen und dann die Vollendung. Einen ersten und einen zweiten Bund. Ein erstes und zweites Kommen Christi auf diese Erde. Israel und die Gemeinde, den Frühregen des Geistes, der nur Erstlinge aus Israel hervorbrachte, und den Spätregen des Geistes. Aber Gott redet auch ein zweites Mal. Er redete zum zweiten Male zu Jona. Ja, es ist ein Gott, der größere Gnade gibt, erneute Gnade, auch uns, wenn wir uns verfangen haben in den Umwegen und Irrwegen unseres Lebens, wenn wir vielleicht von ihm gewichen sind, vor ihm geflohen sind, vor seinem Angesicht, vor der Begegnung mit dem lebendigen Herrn, vor dem Blick seiner Augen. Aber das dürfen wir wissen, was ausgerechnet Jakobus sagt. Jakobus 4,6. Gott gibt größere, erneute Gnade. Er redet auch ein zweites Mal. Und er bringt uns dahin, dass wir wieder zurückkehren wie Jona. Dort im Lande wird Jona erneuert für seinen Missionsauftrag. Im Lande Israel wird auch Israel erneuert für seinen gewaltigen Missionsauftrag, den es einmal ausführen wird im Reiche des Messias unter allen Völkern und Nationen dieser Erde, nach der Wiedergeburt. Und damit müssen wir rechnen, dass durch alles, was heute geschieht, auch durch alle Gerichte hindurch, Israel herangebildet wird zum Weltmissionar. Das, was sie damals abgelehnt haben, sodass der Apostel Paulus einmal in großer Schärfe ein Wort gesagt hat, das geradezu antisemitisch wirkt. In 1. Thessalonicher 2, Vers 15. Ihr habt dasselbe von euren Landsleuten erlitten, wie die Versammlungen Gottes in Judäa von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet haben, die uns durch Verfolgung weggetrieben haben, die Gott nicht wohlgefallen, die allen Menschen entgegen sind, die uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit diese errettet würden, damit sie ihre Sünden alle Zeit vollmachen, über die der Zorn Gottes bis zum Telos, das heißt bis zum Ziele der Vollendung, gekommen ist. Ein hartes Wort. Und so erinnern wir uns noch einmal an die letzte Ansprache des Apostels Paulus, die er vor dem Volke Israel in Jerusalem gehalten hat, und zwar in hebräischer Sprache, in der heiligen Sprache. Und sie hörten ihm schweigend zu, die Tausende, die dort im Vorhof des Tempels versammelt waren, bis er dann in Hebräisch sagte, und Jesus sprach zu mir, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Worte. Und dann wirbelten sie Staub empor, zerrissen ihre Kleider und schrien hin, weg von der Erde mit einem solchen. Und das führte dann zu seiner Gefangenschaft in Rom. Ja, Israel hat zunächst die Völkermission, die Mission an Ninive abgelehnt. Es wird heute im Lande der Väter zum Weltmissionar herangebildet und das geschieht in drei Phasen. Zunächst rücken die Knochen der toten Gebeine Israels wieder zusammen. Die zweite Phase, es wachsen Muskeln über diese toten Gebeine. Und die dritte Phase, auf die wir alle warten, der Geist Gottes aus der Höhe kommt in sie, um sie zum Leben zu bringen, zu einem Leben aus Toten. Ähnlich ist das auch mit dem Feigenbaume Juda, der zunächst ins Land gepflanzt wurde, der dann Saft gewann und Blätter trieb und der dann schließlich und endlich die begehrte Frucht für den Messias bringen wird, der sie damals umsonst gesucht hatte. wiederaufgenommene Botschaft, Völkerweltmission im Segen Abrahams, das, was wir den Missionsbefehl nennen, das wird sich wirklich einmal erfüllen, so wie es in Jesajas 49,6 geschrieben steht, auch im Hinblick auf Israel, was aber auch dem Apostel Paulus zum inneren Programm seines Dienstes wurde. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Lichte der Nationen gesetzt, damit du mein Heil seiest bis an das Ende der Erde. Und von diesem Programm wird Gott nicht abweichen. Und er wird den Jona dazu bringen, er wird Israel dazu bringen, dass es dieses Programm einmal aufnehmen wird. Ich habe ja schon hingewiesen, dass Jona das 19. Büchlein der hebräischen Heiligen Schrift in Verbindung steht mit Jesajas 19, dem Abbild des Büchleins Jonas, wo von dem heiligen Dreibund im Reiche des Messias die Rede ist, der gebildet wird durch Ägypten, durch Assyrien und durch Israel. Von der Flucht ist Jona zur Zuflucht gekommen. Wir haben ja jenen Psalm gelesen, wo von der absolut unmöglichen Flucht vor Gott die Rede ist. Und dieser Psalm 139, Vers 23 bis 24, schließt mit den Worten: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich um auf ewigen Wegen oder auf ewigem Wege. Von der Flucht zur Zuflucht. Das ist die große Thematik, die sich hier an Jonas erfüllt. Freilich müssen wir sagen, Israel muss noch durch allerlei Proben und Gerichte hindurch. Matthäus 19, 28 sagt ja der Herr Jesus, dass wenn er kommen wird und sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch die 12 Apostel auf 12 Thronen sitzen werden, richtend die 12 Stämme Israels. In der Wiedergeburt oder zum Zwecke der Wiedergeburt, da sehen wir schon den heilspädagogischen Sinn des Gerichtes über Israel und aller Gerichte. Das Ziel der Gerichte ist die Erneuerung, ist die Wiedergeburt. Und bei diesem Gericht sind erstaunlicherweise nach den Worten Jesu auch die Männer von Ninive beteiligt, die sich damals zu dem Herrn bekehrten, wegen der Gerichtsbotschaft, die Jonas ihnen verkündigt hat. Auch die Königin von Saba wird daran beteiligt sein. Ja, sogar die Männer von Sodom, die durch das Gericht inzwischen gebrochen worden sind und zum Licht gekommen sind, zur Einkehr und Umkehr. Auch sie werden die Stämme Israels richten. Das ist gewaltig. Und der Herr wird dieses vollbringen, so wie er es im Bauche des Fisches an einem Jona vollbracht hat. Und nun möchte ich lesen aus Kapitel 3, Vers 3 bis 9 beziehungsweise 10, und wir wollen dies auch einmal schauen im Blick auf Jesus, unseren Herrn, der ja sich selbst mit Jonas verglichen hat. Da machte sich Jonas auf und ging nach Ninive nach dem Worte Jahwes. Ninive war aber eine außerordentlich große Stadt von 3 Tagereisen. Also wenn man hindurch wollte, musste man 3 Tage Reisen bewältigen. Wir wissen von den Ausgrabungen her, dass in dieser Stadt etwa 600.000 Menschen wohnten. Eine riesige Stadt. Das hat man früher überhaupt nicht geglaubt, was auch am Ende des Jonas-Büchleins steht, bis dann Koldewey Ninive ausgegraben hat. Allein die Mauern, die diese Stadt umschlossen, betrugen 60 Meilen und man konnte mit 3 Pferdegespannen nebeneinander auf diesen gewaltigen Mauern, deren Türme 60 Meter hoch waren, einherfahren. 15 Meter breite Mauern, 30 Meter hoch, mit 15 Toren, von denen die Niniviter sagten, ihr Schreckensglanz wirft die Feinde nieder. Also eine gewaltige Stadt. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit, und er rief und sprach, noch 40 Tage, dann ist Ninive umgekehrt. Das heißt, dann ist Ninive vernichtet durch eine gewaltige Gerichtskatastrophe. Das war eine Botschaft nach seinem Herzen. Merken Sie sich bitte die Zahl, diese 40 Tage. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Das heißt, von ihrem Mächtigsten bis zu ihrem Geringsten. Und das Wort gelangte an den König von Ninive, und er stand von seinem Throne auf und legte seinen Mantel ab und hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Das ist einmalig in der ganzen Weltgeschichte, dass dieses ein mächtiger König getan hat in der Buße vor dem lebendigen Gott. Langenberg hat gesagt, das war die größte Erweckung aller Zeiten und Jona der größte Evangelist aller Zeiten. Das dürfen wir wohl sagen. Und der König ließ in Ninive, und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Kleinvieh sollen gar nichts kosten, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen heftig zu Gott rufen. Also auch das Vieh. Gott höret ihre Stimmen. Und sie sollen umkehren, ein jeder von seinem bösen Wege und von dem Unrecht, das in ihren Händen ist. Wer weiß, Gott möchte sich wenden und es sich gereuen lassen und umkehren von der Glut seines Zornes, dass wir nicht umkommen. Bis hierhin. Diese Verkündigung Jonas ist auch ein Bild von der Heilsverkündigung Jesu nach seiner Auferstehung aus den Toten. Erst nach seiner Auferstehung begann die große Botschaft in aller Welt zu laufen. Und diese seine Auferstehung war ja die Rechtfertigung des Sohnes Gottes. So wie es geschrieben steht in Römer 1, Vers 1 bis 5, das Evangelium Gottes durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen, über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids geworden ist, dem Fleische nach und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geiste der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung. Also wenn hier der Jona aus dem Bauch des Fisches ausgespien wird an das Land, dann ist das auch ein Bild für die Auferstehung Jesu, für seine Wiederkehr aus dem Totenreich, aus der Scheol, in der er unter der Gewalt und unter der Macht des Todes lag. Und nach dem Ausgespienwerden verkündet er seine Siegesbotschaft, die Siegesbotschaft der Auferstehung. Er verkündigt sie zunächst den Geistern im Gefängnis, das heißt denen, die in der wasserlosen Grube des Totenreiches als Gefangene auf Hoffnung auf diese Botschaft warten. Diese merkwürdigen Stellen aus dem ersten Petrusbrief, die wir gleich lesen werden, von der Heilsverkündigung Jesu im Totenreich. Diese Stellen haben sich nicht ereignet in den 3 Tagen und Nächten, da er selbst der Gefangene des Todes war, sondern das hat sich ereignet in jenen 40 Tagen, wo er seinen Jüngern erschien, wo er aber auch als der Sieger über den Tod und als der, der die Schlüssel des Totenreiches hat, den Geistern im Gefängnis der wasserlosen Grube das Siegesevangelium seiner Auferstehung verkündigte. Ninive heißt Wohnung des Sohnes. Ich möchte diese beiden Stellen aus den Petrusbriefen lesen. 1. Petrus 3, 18 bis 19. Denn es hat ja der Christus einmal für die Sünden gelitten, damit er uns zu Gott führe. Er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern derer im Gefängnis, die einstmals ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, die also durch die Sintflut vernichtet wurden. Haben Sie darauf gemerkt? Lebendig gemacht im Geiste, durch Totenauferstehung, ging der Christus dann noch einmal ins Totenreich, um die Siegesbotschaft der Todesüberwindung den Geistern im Gefängnis zu verkündigen. Die andere Stelle, 1. Petrus 4, Vers 6, denn dazu ist auch Totenevangelium verkündigt worden, damit sie gerichtet würden dem Menschen gemäß nach dem Fleische, aber leben möchten Gott gemäß nach dem Geiste. Das ist das Ziel aller Gerichte. Also gerichtet dem Menschen gemäß nach dem Fleisch, aber dann lebendig gemacht für Gott nach dem Geiste. Das war die gewaltige Botschaft, mit der Jesus hinging. Er, der dem Tode die Macht genommen hat und der nunmehr die Schlüssel des Todes und des Totenreiches in seiner Hand hält. Das ist in wunderbarer Weise angedeutet in der Josefsgeschichte, wo Josef im Kerker lag, eine lange Zeit von Potiphar in den Kerker geworfen. Der Kerker ist ja ein Bild des Totenreiches, wo er aber dann vom Aufseher des Kerkers zum Mitaufseher ernannt wurde und von ihm die Schlüssel des Gefängnisses erhielt und dann denen im Gefängnis auch Botschaft verkündigte, nämlich dem Bäcker und dem Mundschenken, dem einen ein Geruch des Lebens zum Leben und dem anderen ein Geruch des Todes zum Tode. So ist das wiedergespiegelt in der Geschichte Jonas. In der Verkündigung für Ninive, Wohnung des Sohnes, da dürfen wir daran denken, an Epheser 2, 22, dass der Herr sich eine Behausung geschaffen hat unter allen Völkern, Sprachen und Zungen. Einen Tempel, eine Behausung Gottes im Geist, und das ist die Gemeinde der Erstgeborenen in der Gegenwart. Wohnung des Sohnes, das heißt aber auch, dass er unter Widerspenstigen eine Wohnung habe. Dazu ein Wort aus Epheser 4, 8 bis 12. Darum sagt das Wort, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben ausgeteilt. Wenn es aber heißt, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet dies anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde, das heißt in die Totenräume? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch über alle Himmel emporgestiegen ist, damit er das All gänzlich erfülle. Das Wort, das Paulus hier zitiert, stammt aus Psalm 68, Vers 18, wo es heißt, du bist aufgefahren in die Höhe, du hast die Gefangenschaft gefangen geführt, Du hast Gaben empfangen im Menschen, ja, selbst für Widerspenstige, damit Yahweh selbst unter ihnen eine Wohnung habe. Also auch diejenigen, die im Totenreich liegen, die einstmals Widerspenstige waren. Wir wollen uns daran nicht stoßen, denn der Christus hat ja auch uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Widerspenstige, Sünder, Kraftlose, als wir überhaupt noch nicht Ja sagen konnten zu seiner Botschaft. Zu dieser Heilsverkündigung Christi im Totenreich, in jenen 40 Tagen, da er auch seinen Jüngern erschien, so wie Jonas 40 Tage die Botschaft in Ninive verkündigt hat, noch zwei Stellen aus dem Alten Testament, Sahaja 9, 11 bis 12, da redet Gott seinen Messias an, und du um des Blutes deines Bundes willen entlasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Und die Grube, in der kein Wasser ist, ist ein Bild für das Totenreich. Kehre zur Festung zurück, ihr auf Hoffnung Gefangenen. Schon heute verkündige ich, dass ich dir das Doppelte erstatten werde. Und Jesajas 21, 11 bis 12, Ausspruch über Duma, zu Deutsch Totenstille, aus Seir, zu Deutsch zottiger Ziegenbock, ruft man mir zu, Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht? Da dürfen wir die Stimmen derer hören, die im Totenreich gefangen sind. Gefangene auf Hoffnung. Der Wächter spricht, der morgen kommt, doch gleich wieder um Nachtung. Wollt ihr fragen, so fraget. Kehret wieder, kommet her. Und so wird uns in der Botschaft Jonas an Ninive der große Sieger vor Augen gemalt, der aus dem Tode selbst wiedergekommen ist, Jesus Christus, der Auferstandene, von dem Johannes der Apostel bezeugt, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich wurde tot und siehe, ich bin lebendig in die Äonen der Äonen und habe die Schlüssel des Todes und des Hades in meiner Hand. Jene Vollmacht, die bis zur Auferstehung Jesu der Satan in seinen Händen gehalten hat. Und nun wieder zurück zum Buche Jona, Kapitel 3, noch einmal Vers 9 bis 10. Wer weiß, Gott möchte sich wenden und es sich gereuen lassen und umkehren von der Glut seines Zornes, dass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Wege umgekehrt waren. Und Gott ließ sich des Übels gereuen, wovon er geredet hatte, dass er es ihnen tun würde, und er tat es nicht. Merkwürdig. Da müssen wir uns fragen, was ist das für ein Wort von der Reue Gottes, gleichsam von der Umkehr Gottes, eine Umkehr von seinen eigenen Worten, die er durch seinen Propheten als Gerichtsbotschaft an Ninive gegeben hat? Ist das ein Einsehen von Fehlplanungen? Das sei ferne. Eines sollten wir von vornherein wissen. Gott bereut seine Gerichte, seinen Zorn. Er kann die Gerichte und seinen Zorn und das angedrohte Unheil hinausschieben, verzögern, weil er will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber eines ist sonnenklar. Seine Gnadengaben und seine Verheißungen können ihn niemals gereuen. Das sagt der Apostel Paulus. So gibt es gleichsam, wie es Luther gesagt hat, ein Handeln Gottes mit seiner rechten Hand in Güte und Gnade und Barmherzigkeit zur Erfüllung seines Liebenswillens und seines Wohlgefallens und ein Handeln in seiner linken Hand, das sind seine Gerichte, die er durchaus einmal aufschieben kann, wie hier bei Ninive. Im Übrigen ist im hebräischen Text gar nicht von einer Reue die Rede, so wie wir es gebrauchen, sondern das hebräische Wort heißt eigentlich aufatmen, tief schnauben, seufzen, Mitleid haben, sich erbarmen, grämen, ja sogar trösten. Es ist das Wort Nacham, das wir auch in dem Namen Nehemia finden, der ja auch ein Trostsohn war. Seufzen und Mitleid haben. Und deshalb übersetzt Martin Buber so, statt da reute es Gott, da leidete es ihn in sein Herz hinein. Das heißt, erregt waren alle seine Erbarmungen. Das ist Gottes Handeln, der tief bewegt ist, wenn Gerichte hereinbrechen sollen über seine Geschöpfe. Lesen Sie einmal zu Hause Jeremias 13, 17, wo es auch darum geht, um das Gericht über Ephraim, über das Nordreich, das erbarmungslos über das Nordreich hereinbrechen soll und wo es heißt, dass Gott im Verborgenen weint über die Gerichte, die er verhängen muss, über Ephraim, den er seinen geliebten Sohn nennt. Gott weint im Verborgenen. Das ist kein Handeln seines Herzens, seines Wohlgefallens. So wie es einmal bei Josef war, der hart mit seinen Brüdern redete, die ihn noch nicht erkannt hatten. Und dann ging er hinaus in sein Privatgemach und weinte, als er die Buße der Brüder sah. Das ist auch unser Gott. Das geht in seinem Herzen vor. Erregt sind alle seine Erbarmungen bei einem jeden Gericht, das uns betrifft, das Israel betrifft, schon gar. Und das auch die Menschen in dieser Welt, die er geschaffen hat, betrifft. Ich möchte es doch noch einmal lesen. Und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Wege umgekehrt waren, und Gott ließ sich des Übels gereuen, wovon er geredet hatte, dass er es ihnen tun wolle, und er tat es nicht. Und nun Kapitel 4. Und es verdroß Jonas sehr, und er wurde zornig. Das gefällt ihm ganz und gar nicht. Unser Bruder Bader übersetzt an dieser Stelle: Und dies war dem Jona übel, ja ein großes Böses, und es entbrannte in ihm wie ein loderndes Feuer. Das ist wirklich ein prinzipientreuer Frommer, der etwas weiß von dem Fahrplan Gottes, dessen Metier es war, die Gerichte Gottes zu verkündigen und farbenfroh auszumalen. Das hat er getan in Ninive. Mit klugvoller Rede. Und der hier bitterböse wird mit dem lebendigen Gott. Weil Gott sich nicht an die Prinzipien hält, und an den Fahrplan, den die Frommen sich gemacht haben und von dem sie meinen, so müsse Gott handeln. Und sie könnten bestimmen und denken und fühlen über das, was Gott tun darf und was er nicht tun darf. Das ist die scheinbar unkorrigierbare Starrheit eines Mannes, der sich ärgert über die Reue Gottes, das heißt über die mangelnde Prinzipientreue Gottes. Wir wissen ja, dass es viele Fromme gibt, die also handeln und denken und fühlen. Mir hat einmal ein Bruder gesagt, wenn es so ist, dass Gott einmal seine ganze Schöpfung vollenden und an sein Herz ziehen wird in Christo Jesu, wozu habe ich mich dann bekehrt? Ich habe ihm gesagt, es wird ja langsam Zeit, dass Sie wissen, wozu Sie sich bekehrt haben, doch hoffentlich zu Jesus Christus. Er hat aber gemeint, was wird mir als Bezahlung dafür? Für das gute Werk meiner Bekehrung. Verstehen Sie? Große Teile der Gemeinde Gottes haben noch keine restlose Klarheit über das, was Gnade Gottes ist und über das Fundament der Gnade, auf dem sie stehen und dem sie allein das neue Leben verdanken. Aber Jonas ist ehrlich. Er redet mit Gott. Er sagt es Gott. Und es verdroß Jonas sehr und er wurde zornig. Und er betete zu Jahwe und sprach, ach Jahwe, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Lande war? Darum kam ich dir zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh. Das war der Grund. Weil ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und der sich des Übels gereuen lässt. Er kennt den Katechismus Israels auswendig. Er hat das Wort Gottes von der Selbstoffenbarung Jahwes in 2. Mose 34 von dem Reichtum seiner Barmherzigkeit und Güte in seinem Herzen gespeichert und in seinem Unterbewusstsein gespeichert. Und das war der Grund, warum er geflohen ist. Und nun, Jahwe, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Jahwe sprach, ist es recht, dass du zürnest? Ist es recht, dass du mir darum zürnest, dass ich handle, in der Bindung an mein eigenes Wesen und in schöpferischer Freiheit des Geistes? Gott, der da Licht und Liebe und Geist und Leben ist, handelt in Bindung an sein eigenes Wesen. Jona wird uns hier zu einem Bild auch für den älteren Sohn im Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Dort hören wir ja, dass der ältere Sohn sich sehr darüber aufgeregt hat, dass der Vater den Lumpen, den verkommenen, davongelaufenen Lumpen, den sogenannten verlorenen Sohn an sein Herz gezogen hat. Ja, dass er ihm den Siegelring der Vollmacht gegeben hat, die Sandalen der Freiheit, das Feiergewand der Herrlichkeit und ihm ein Festmahl der Freude bereitete. Das konnte der ältere Sohn nicht mit ertragen und er rannte hinaus auf das Feld. Und dann geht der Vater hinaus und das ist ein Bild für Gott und sagt, als er ihn draußen, diesen mürrischen Frommen, diesen gesetzlichen Frommen, diesen prinzipientreuen Frommen draußen auf dem Felde findet, ach mein Sohn, du hast doch alles, was du haben möchtest in meinem Hause. Nun komm doch mit mir. Und freue dich doch mit uns, dass dein Bruder, mein Sohn, der da tot war, lebendig wurde und gefunden wurde. Wir wissen nicht, welche Antwort der ältere Sohn gegeben hat, der ein Gleichnis der Pharisäer und Schriftgelehrten ist. Genauso hat Jonas hier gehandelt. Nimm meine Seele von mir, das ertrage ich nicht, dass ich Ninive das Gericht verkündigt habe und du bist ihm gnädig und erlässest ihm die Sünde. möchte dazu noch lesen aus Jesajas 55, Vers 6 bis 10. Suchet Yahweh, während er sich finden lässt. Rufet ihn an, während er nahe ist. Der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Und er kehre um zu Yahweh, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Das hat der Apostel Paulus aufgegriffen in Epheser 2, als er sagte, Gott aber, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat uns, die wir tot waren in Sünden und Übertretungen, gemeinsam mit seinem Christus lebendig gemacht. Und dann kommt noch ein denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Die Liebesgedanken Gottes, der dem Gesetzlosen vergibt, sind nicht die Gedanken der Frommen. Gott sei es geklagt, dass viele, viele Glaubende mit Gott hadern, wenn sie etwas hören von seiner Uferlosigkeit. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege, das heißt meine heilsgeschichtlichen Wege, höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Nun lese ich Kapitel 4, Vers 5 bis 8. Und Jona ging aus der Stadt hinaus und setzte sich gegen Osten der Stadt. Und er machte sich da selbst eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten. Ja, das ist wunderbar, wenn Juden im Schatten sitzen und so wie wir es kürzlich gehört haben, dass sie leben im Schatten Gottes unter den Nationen und der Schatten, den der Christus wirft, ist das Gesetz. Er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Zunächst einmal bis hierhin. Er will also Gott noch eine Chance lassen, dass Gott doch noch diese Stadt in Feuer aufgehen lässt, diese Stadt verwüstet, vielleicht in einem gewaltigen Erdbeben oder Feuerregen wie über Sodom und Gomorra. Er gibt Gott noch eine Chance. Er ist ja ein blamierter Prophet. Er hat ja Gericht angekündigt. Und das soll sich jetzt nicht erfüllen. Wir werden in diesem Abschnitt einiges sehen von wunderbaren Vorbildern des endzeitlichen Israel. Und dazu gehört auch diese Hütte, in deren Schatten sich Jona birgt vor der sengenden Sonne. Und ich möchte zu dieser Hütte einmal das Wort des Apostels Petrus lesen, das er gesprochen hat auf dem Apostelkonzil. Nach Apostelgeschichte 15, Vers 14 bis 18. Jakobus sprach, Brüder, höret mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat, also in Gnaden heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Nach diesem, das heißt, nach der Zeit der Erstlinge der Gemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Zungen, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit dann die übrigen der Menschen den Herrn suchen, nämlich im Reiche des Messias und alle Nationen, über welche jemals mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Das hat Jakobus als der Lehrer gesagt. Wiederaufbau der verfallenen Hütte Davids. Euer Haus soll euch Wüste gelassen werden, bis dass ihr sprechet, Gesegnet seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Und das hat in unserer Zeit begonnen. Auch durch das Wirken des Zionismus, auch durch die Heimkehr der Juden in das Land der Väter. Und das Land der Väter, das Kernland der Väter, ist Judäa und Samaria. Und das wird sich der lebendige Gott nicht nehmen lassen. Ebenso wenig wie die Stadt des großen Königs Jerusalem. Die Hütte ist schon wieder aufgebaut. Und nun sitzt Jona, der ein Vorbild ist für das endzeitliche Israel, im Schatten dieser Hütte und freut sich über diesen Schatten in der sengenden Sonne, obwohl er wartet auf das Gericht über die Nationen und über Ninive. Nun tut Gott noch etwas Zusätzliches, Vers 6. Und Jahwe Gott bestellte einen Wunderbaum. Wir wissen nicht, was es war. Und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Haupte wäre, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Es gibt also wirklich missmutige Trauerklöße auch unter den Frommen, die mit Gott hadern, rechten, die Gott vorrechnen, was er tun muss und was er nicht tun darf. Und die ihm sagen, du bist zu barmherzig. Das habe ich ja immer schon gewusst. Den Verdacht hatte ich schon lange, dass du einmal alle überwinden wirst durch den Reichtum deiner Gnade. Und Jona freute sich über den Wunderbaum mit großer Freude. Da hat er wenigstens eine große Freude oder eine kleine Freude. So macht es Gott. Es hat hier Ausleger gegeben, die haben gesagt, es sei ein Rizinus gewesen. Das steht im Hebräischen nicht. Es bleibt völlig offen. Es steht ja auch nicht da, welcher Fisch es gewesen sei, der Jonas verschlungen hat. Es steht einfach da Kigayon und keiner weiß, was es ist. Wunderbaum. Es gibt wirklich schnell wachsende Stauden, die in einer Nacht emporwachsen können. Wir werden dann noch von diesem Wunderbaum hören, der Sohn einer Nacht genannt wird. Und wir dürfen daran denken, dass es wirklich in unserer Zeit einen solchen Wunderbaum gibt, den Gott geschaffen hat. Den Feigenbaum, der einstmals zu Zeiten Jesu keine Frucht trug, der von Jesus verflucht wurde für eine Weltzeit, der hineingeworfen wurde in das Meer. So heißt es im Gleichnis Jesu. Der wieder heimgeholt wurde und wieder in das Land Israel eingepflanzt wurde. Und dieser Feigenbaum, dieser Wunderbaum Gottes, ist Juda. Im Weinberge Israel. Und er hat inzwischen auch Blätter getrieben, Saft gewonnen. Allerdings hat er noch keine Frucht. Es sind lediglich einige Frühfeigen, einige Vorfeigen, die Messiasgläubigen in Israel, die er getrieben hat. Aber die eigentliche Frucht kommt noch. Da kann man sich freuen über diesen Kigayon. Ich darf Ihnen hier einmal sagen, dass der Sohn dieser Nacht, der Wunderbaum, wirklich in einer Nacht geschaffen worden ist. Einmal in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit, dann aber in der Nacht am 13. Mai 1948, als die Führer Israels beschlossen, nach dem Ablaufen des Mandates der Engländer den Staat Israel am nächsten Tage auszurufen. Aber der Beschluss erfolgte wirklich in der Nacht. Der Wunderbaum war Sohn einer Nacht. Und am 14.05.1948 wurde die Unabhängigkeitserklärung Israels verlesen, in einer halben Stunde. War ganz schnell über der Bühne, zwischen 16 Uhr und 16.32 Uhr in Tel Aviv. Frühlingshügel. Das ist der Wunderbaum. Und dieser Kigayon, dieser Wunderbaum, hat den Zahlwert 276. Da muss ich Ihnen doch noch etwas erzählen. Kann sein, dass es Geschwister gibt, die solches interessiert. Die Zahl 276 erinnert uns an die 276 Männer im Schiffe des Paulus, der ja auch westwärts segelte, erst nach Rom und dann später nach Spanien. Das Schiff, das dann auch in einen Seesturm geriet. 276 ist der Zahlwert des hebräischen Wortes Haherayon, die Schwangerschaft. Und das sind genau die Tage einer normalen Schwangerschaft. Der Zahlwert dieses Wortes, 276 Tage. Wenn wir es auflösen, dann erhalten wir die Multiplikation 6 mal 46, 6 die Zahl des Menschen, 46 die Zahl seiner Chromosomen. Nur der Mensch hat diese Anzahl der Erbanlagen. Man kann auch sagen, 2 mal 6 mal 23. Zwei Menschen, 2 mal 6, mit je 23 Chromosomen bei der Zeugung. 23 Chromosomen der Mann, 23 Chromosomen die Frau, die sich dort vereinigen. Und deshalb ist 23 die Zahl der Zeugung. Man kann auch auflösen, 12 mal 23, und das ist dann die Zeugung oder Wiedergeburt Israels. Wirklich ein Wunderbaum, ein Kikayon. Und wenn ich die Buchstabenbedeutungen des Hebräischen Ihnen noch vor Augen stelle, das Kof, der Mutterschoß oder die Geburtsöffnung, das Jod, die Schwurhand Gottes, dann noch einmal die Geburtsöffnung und die Schwurhand Gottes zweimal hintereinander. Amen, Amen, sagt Gott, in einem Doppelschwur. Erst werden die 144.000 herausgeboren und schließlich ganz Israel. Und dann geht es weiter. Waff, der Pfahl mit der Schlange, der Gekreuzigte. Das ist der Weg zum neuen Leben. Gott hat geschworen, es soll neues Leben geboren werden. Israel soll eingeführt werden in das Leben der Wiedergeburt durch die Neuzeugung aus dem Geiste Gottes. Das kann nur geschehen über das Kreuz des Messias, über den Pfahl. Und der letzte Buchstabe ist dann das Nun, die Fruchtbarkeit. Und zwar eine solche Fruchtbarkeit, die nur im Bilde der unzähligen Fische geschaut werden kann, die das Meer und die Ozeane bevölkern. Das ist der Wunderbaum, den Gott gepflanzt hat. Der Feigenbaum Juda im Lande Israel. Da kann man sich mit Jonas freuen. Jona freute sich über den Wunderbaum mit großer Freude. Und als damals Israel entstand, auch im Jahre 1967, als Jerusalem im Sechstagekrieg wieder heimkehrte in die Hand Israels, da hat es unter den Völkern einen Sturm der Begeisterung gegeben, in allen Gemeinden und Gemeinschaften und Kirchen. Und man hat sich gefreut über diesen Sieg Israels und die Heimkehr Jerusalems. Heute ist davon nicht mehr viel übrig geblieben. Da können Sie es suchen. Und wenn Sie sich als christlicher Zionist zu erkennen geben, als einer, der Israel liebt, bei Gottes liebt, dann sind sie schnell ihre Chancen los. Psalm 126, da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Und dann heißt es, dann sagten auch wir, die Juden, der Herr hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich. Ich weiß noch, wie einer der orthodoxen Israeliten damals gesagt hat, wer ist dieses Mann unter den Nationen? Das sind die glaubenden Christen, die allem glauben, was geschrieben steht, auch der Prophetie. Das sind unsere einzigen und wahren Freunde. Das sagte ein orthodoxer Jude auf der Ölbergkonferenz. Das sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Und deshalb sagten auch wir, der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Da freute sich Jonas mit großer Freude über den Wunderbaum. Aber jetzt kommt es. Und das ist nun eine traurige Sache. Aber Gott bestellte einen Wurm, einen scharlachroten Wurm, Tolaat im Hebräischen. Das erinnert uns schon an die uralte Schlange, allerdings in einer ziemlich ohnmächtigen Gestalt. Aber Gott bestellte ihn. Aber Gott bestellte einen Wurm am folgenden Tage beim Aufgang der Morgenröte. Das heißt also, wenn die Nacht beendet ist und wenn die Morgenröte und der Morgenstern den neuen Tag ankündigt. Und das ist prophetisch das Messiasreich, der kommende Tag seines Reiches. Und wir wissen ja, was diesem Beginn des Reiches Christi zuvorgeht. Die sieben letzten Jahre der Drangsal Jakobs, die letzte Jahrwoche, wo Israel noch einmal in eine große Not hineingehen wird. Und wo es heißt im Propheten Daniel, Kapitel 12, Vers 7, eines muss noch geschehen, die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes. Jetzt verstehen wir es vielleicht. Gott bestellte einen Wurm am folgenden Tage, beim Aufgang der Morgenröte, und dieser stach den Wunderbaum, dass er verdorrte. Das ist ja manchmal auch in unseren Gärten so, nicht? Dass es Pflanzen gibt, die durch Nematoden in ihren Wurzeln angestochen werden und dann geht die Pflanze kaputt. Das hat hier Gott gemacht. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen schwülen Ostwind und die Sonne stach Jona auf das Haupt, dass er ermattet niedersank, ohne jede Kraft. Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes in der Drangsal Jakobs in den letzten sieben Jahren vor dem Kommen Christi, vor der Morgenröte. Und er begehrte, dass seine Seele stürbe. Das ist nun schon das zweite Mal. Und er sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Fluss aus. Ja, das waren noch Männer. Eine Taube, in der kein Falsch ist. Er hat Gott gesagt, was er dachte. Er hat keine frommen Phrasen daher geredet. Machen wir ja manchmal in unserem Herzen. Da tobt die Revolution und der Aufstand gegen den lebendigen Gott. Aber wir machen schöne Gebete mit auswendig gelernten Vokabeln. Nein, wir dürfen unser Herz ausschütten vor ihm, so wie es Jona tat. Sommerhitze. Er ist nicht wie jener Baum in Jeremia 17, der nicht verdorrt, wenn die Sommerhitze kommt, weil seine Wurzeln tief hineinreichen bis in das Grundwasser des Heiligen Geistes. So weit ist Israel noch nicht am Ende der Tage. Bei aller Freude über die Hütte, über den Schatten, über den Kigayon, der Prophet für die kommenden Früchte ist, ja, es wird noch einmal eine solche Zeit kommen. Ich kann mich noch erinnern, 1967, als der Sechstagekrieg begann und die Vereinigten Arabischen Armeen rings um Israel her ein waffenstarrendes Lager gebildet hatten. Da kam auf der Langensteinbacher Höhe Missionar Robert Schad hereingebraust in unser Frühstück mit den neuesten Nachrichten und er sagt, es droht die Vernichtung Israels. Und dann nahm er seine Bibel. Wenn Israel vernichtet wird, schmeiße ich meine Bibel weg. Denn dann ist Gott ein Lügner. Darf man sowas sagen? Und das war auch ein solcher Jonas, eine solche Taube ohne Falsch. Aber er hatte recht. Gott bereut seine Gnadengaben und Verheißungen niemals. Er steht zu seinem Volk. Trotz des Wurmes, trotz des Wunderbaumes, der zunächst erschlafft, trotz der Sommerhitze, der Leiden, der Drangsal Israels beim Aufglänzen der Morgenröte. Da wird es auch den Israeliten manchmal so zumute sein, dass sie vielleicht sagen, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Aber Gott hat dieses prophetische Modell noch aus einem anderen Grunde gegeben. Er wollte als der große Pädagoge zum Herzen Jonas reden. Und nun die Verse 9 bis 11. Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Wunderbaumes zürnest? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis zum Tode. Und Jahwe sprach: Du erbarmst dich des Wunderbaumes, um welchen du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer einzigen Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte mich Ninives, der großen Stadt, nicht erbarmen, in welcher mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer rechten und ihrer linken. Und das sind Kleinkinder. Das ist das, was ein Kind zuerst lernen musste. Mit der rechten kann man essen. Mit der linken verrichtet man die Notdurft. Kleinkinder, die noch nicht zu unterscheiden wussten zwischen der rechten und der linken. 120.000, hochgerechnet auf etwa 600.000 bis 700.000 Erwachsene, wie uns die Archäologen bestätigen. Aber Gott geht es nicht um die hartgesottenen Erwachsenen in erster Linie. Merken Sie, dass er hier die Erwachsenen gar nicht erwähnt, sondern die kleinen Kindlein, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer rechten und ihrer linken, und einer Menge Vieh. Ja, das sind auch die Tiere, die brüllenden Tiere, die in diesen 40 Tagen kein Wasser bekommen haben und kein Futter nach der Anweisung des Königs, die zu Gott schreien in ihrer Not und derer sich Gott erbarmt. Denn der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, auch der Tiere. Die Kindlein und das Vieh bewegen Gottes Herz. Er ist der Schöpfergott und der Erlöser Gott zugleich. Nun sollten Sie eines wissen. Das ist eines der zwei Bücher der Heiligen Schrift, das mit einer Frage schließt. Ich sollte mich Ninives, der großen Stadt, nicht erbarmen, in welcher mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer rechten und ihrer linken und eine Menge Vieh? Fragezeichen. Über die Antwort schweigt das Wort Gottes. Wir wissen nicht, wie Jonas, dieser hartherzige Fromme, dieser Verkündiger einer Gerichtsbotschaft, sich entschieden hat. Es gibt noch ein anderes Buch der Heiligen Schrift, das ebenfalls mit einem Fragezeichen schließt, nämlich die Klagelieder Jeremias. Und dieses Fragezeichen gibt uns die Antwort auf die Frage, die hier gestellt wird. Nämlich Klagelieder 5, Vers 22. Oder solltest du uns gänzlich verworfen haben, gar zu sehr oder immer da auf uns zürnen? Nein, Gott erbarmt sich seiner Geschöpfe. Wie mag Jona geantwortet haben? Wie mag der ältere Sohn im Gleichnis geantwortet haben? Wir wissen es nicht. Wie mögen wir antworten? Die einzige Antwort wäre das, was in Hiob 42, 1 bis 6 steht. Und Hiob antwortete Jahwe: Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden. Ich will dich fragen, und du belehre mich. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Gott, der du reich bist an Erbarmen, nimm dein Erbarmen nicht von mir. Nimm dein Erbarmen auch nicht von deiner Schöpfung und von allen Wesen deiner Schöpfung, die du ja erschaffen hast.